Ich grüße euch ganz herzlich zu diesem zweiten Sonntag in diesem noch ganz frischen Jahr und freue mich, mit euch weiter in das Johannesevangelium hineinschauen zu können. Wir haben uns ja Ende Oktober die ersten drei Verse im Johannesevangelium angeschaut und dort gesehen, dass es ein besonderes Evangelium ist im Vergleich zu den anderen drei, Matthäus, Markus und Lukas, und dass uns Jesus, der Sohn Gottes, der auf die Erde kam als Baby, wie wir es jetzt an Weihnachten gefeiert haben, dass er auf eine ganz besondere Art und Weise vorgestellt wird, nämlich als das Wort, das im Anfang schon da gewesen ist. Und wir haben gesehen, dass dieses Wort, das im Anfang da gewesen ist, nicht nur da war, sondern dass dieses Wort sogar Gott ist und dass dieses Wort Gott selbst ist und bei Gott ist. Und alles durch dieses Wort geschaffen wurde. Während Matthäus und Lukas Jesu Geburt und Jesu Kommen auf diese Erde als Kind in der Krippe beschreiben, beschreibt Johannes in diesem Johannesevangelium Jesus als den, der von Anfang an da gewesen ist und macht uns deutlich, er ist unser Schöpfer. Er ist der, der alles geschaffen hat und er ist auch derjenige, der uns geschaffen hat. Und in den weiteren Versen, die Verse 4 und 5, die wir uns heute anschauen wollen, da werden uns weitere Begriffe genannt, nämlich dort wird uns aufgezeigt, dass Jesus auch das Licht und dass er das Leben ist. Und diese Begriffe wollen wir uns heute anschauen und die Verse 4 und 5 näher betrachten. Ich möchte die ersten 5 Verse nochmal lesen, also Johannesevangelium, also nicht der Johannesbrief, sondern Johannesevangelium, die ersten 5 Verse. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ich würde gern noch beten, wenn es möglich ist, bitte ich euch dazu aufzustehen. Ja, mein Herr, mein Retter, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir in dein Wort hineinschauen dürfen und dass dein Wort die Wahrheit ist, dein Wort das Leben hat, dein Wort, das Licht ist, das uns im Leben führt, das uns den richtigen Weg zeigen möchte. Und ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns in diese dazu befähigst, dein Wort zu sehen und dein Wort auch wahrzunehmen. Und so bitte ich dich, dass du heute redest durch dein Wort, dass dein Wort Menschen verändert, dass du derjenige bist, der in den Herzen aufleuchtet, der größer und herrlicher wird in den Herzen. Darum bitte ich dich. Amen. So ein Jahreswechsel, den wir jetzt erst vor ein paar Tagen erlebt haben, er führt dazu, dass wir Menschen oft zurückschauen. Wir sehen einige Jahresrückblicke, wir schauen vielleicht auch auf unser Leben zurück. Was war so alles? Manch einer erstellt eine Diashow oder schaut einfach ein paar Bilder nochmal an in diesen Tagen, in denen man sowieso nicht raus kann. Und es führt dazu, dass wir uns Gedanken über unser Leben machen. Was war? Aber auch, wir schauen nach vorne. Oft werden zum Jahreswechsel Vorsätze vorgenommen. Das ist so typisch. Wir Menschen, wir setzen uns neue Ziele. Mit dem Jahreswechsel wollen wir plötzlich besser leben. Wir wollen unser Leben besser gestalten. Und wir Menschen, wir alle streben nach einem guten, erfolgreichen, und vor allem nach einem erfüllten Leben. Wir wollen alle ein gutes Leben haben. Niemand möchte unglücklich sein. Niemand möchte ein unerfülltes Leben leben. Nein, wir wollen ein erfülltes Leben leben. Und in unserem Predigttext geht es heute um das Leben. Das Leben, das in ihm ist. In ihm war Leben. Und ich möchte heute uns ein bisschen herausfordern, vielleicht mit einer Frage, die man so eigentlich nicht stellt, wenn man irgendwo ist. Man fragt nicht, was ist der Sinn deines Lebens? Aber ich denke, zum Jahresanfang, vielleicht darf ich diese Frage stellen, niemand braucht laut antworten, ist klar, aber was ist der Sinn deines Lebens? Wofür oder wozu lebst du? Diese Frage, die stellen wir Menschen uns, und zwar meistens dann, wenn wir in eine Sinnkrise kommen oder zum Beispiel zum Jahreswechsel. Man schaut zurück, man schaut nach vorne und denkt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas müssen wir ändern. Ich kann so nicht weiterleben. Oder wir sagen, ich sollte so nicht weiterleben, sonst ja, wird das Leben nicht gut. Und meistens, wenn irgendeine große Lebensveränderung ansteht, vielleicht sind wir auf der Suche nach einem Job, nach der Ausrichtung des Lebens, wir wollen wissen, wofür lebe ich, wie soll ich mein Geld verdienen oder wofür soll ich leben? Vielleicht aber auch werden wir gezwungenermaßen zu dieser Frage geführt, indem wir eine Diagnose bekommen, vielleicht ein Schicksalsschlag in unserem Leben, an uns selber oder auch an Menschen, die um uns herum sind. Plötzlich werden Menschen krank oder Menschen sterben, sind weg und plötzlich ist da ein Loch in unserem Leben, wo wir bisher da sehr viel Zeit und Energie damit verbracht haben. Und plötzlich ist es weg und wir fragen uns, ja, was ist denn der Sinn des Lebens? Wofür lebe ich eigentlich? Solche Fragen werden immer dann gestellt, wenn im Leben etwas nicht stimmt. Wenn wir entweder keinen oder einen falschen Sinn im Leben haben, dann kommt diese Frage auf. Wenn wir erfüllt und ein glückliches Leben haben, dann fragen wir nicht nach dem Sinn des Lebens. Und so steckt hinter dieser Frage die Sehnsucht nach einem glücklichen und erfüllten Leben. Ein jeder Mensch möchte glücklich und erfüllt sein. Und ganz viele Menschen, Philosophen, Psychologen, haben sich mit der Frage auseinandergesetzt und haben sich gefragt, ja, was ist der Sinn des Lebens? Was macht den Menschen glücklich? Was gibt dem Menschen eine Erfüllung? Und interessant ist, dass im Buch Prediger, ein Buch, das die viele nicht so kennen oder oft nicht lesen, aber es ist ein Buch, das sich mit dieser Frage beschäftigt. Da ist der König Salomo, der sich 930 Jahre vor Christus mit dieser Frage auseinandersetzt. Und interessant ist, wenn wir uns die Philosophen anschauen oder Psychologen, die uns sehr gute Tipps geben, was der Sinn des Lebens ist, dann finden wir das im Buch Prediger wieder. All das hat der König Salomo ausprobiert. Die einen sagen ja zum Beispiel, wir müssen unser Leben genießen. Alles, was wir wollen, wonach unser Herz oder unser Körper sich sehnt, das müssen wir befriedigen. Wir müssen dem Körper das geben, wonach er sich sehnt. Nun, König Salomo als König, wir wissen, er war sehr, sehr reich, sehr angesehen. Er hatte unglaubliche Macht. Er hat das ausprobiert. Das können wir nachlesen im Buch Prediger. Nicht nur das, sondern manche Philosophen sagen, nee, der Mensch, er muss etwas schaffen, er muss sich sozusagen verewigen durch Arbeit, er muss etwas erreichen, er muss sich Erfolg, er muss etwas schaffen, etwas leisten. Auch das hat der König Salomo ausprobiert. Oder manche Philosophen sagen, ja, wir Menschen müssen uns bilden. Also so in dem Sinne, wir müssen studieren, wir müssen uns Wissen aneignen. Und wenn wir klug und weise sind, beziehungsweise Weisheit kommt nicht aus Klugheit oder Wissen, aber manche meinen es und sagen, wenn wir viel wissen, ja, dann wissen wir auch, wie wir richtig leben können. Dann wissen wir, wie wir unser Leben so gestalten, damit wir glücklich sind. Salomo kommt in dem Buch Prediger zu dem Ergebnis, dass alles, was wir Menschen tun, egal was es ist, ein Haschen nach Wind ist. Und wenn wir uns das vorstellen, wir wollen den Wind einfangen, dann ist das genau das, was Salomo beschreibt. Egal, was wir Menschen tun, es ist ein Haschen nach Wind und er kommt zu dem Ergebnis und sagt, es macht keinen Sinn. Beziehungsweise es gibt dem Menschen keine Erfüllung oder ein befriedigendes Leben. Man hat kurzzeitig Freude, man hat vielleicht Spaß, aber es hält nur kurz. Und kurz danach sehnen wir uns schon nach einer weiteren Erfüllung, nach einer Befriedigung, nach einem Leben, das uns wirklich Ruhe gibt. Wenn im Buch Prediger Salomo diese Frage nicht beantworten kann, in der Bibel, dann stellt sich uns die Frage, wer kann uns sagen, was der Sinn des Lebens ist? Wer kann uns sagen, was die Erfüllung, was nach dem Drang, den jeder Mensch hat, wie können wir diesen Drang, wie können wir diese Sehnsucht nach ein erfülltes Leben, wie können wir es stillen, wie können wir es befriedigen? Und wir haben uns im Oktober angeschaut, wer uns geschaffen hat oder woher wir sind, wer all das, diese Welt geschaffen hat. Und die Antwort ist, oder sie muss eigentlich sein, dass unser Schöpfer, der uns geschaffen hat, der diese Welt geschaffen hat in all ihren Zusammenhängen und Abhängigkeiten, er muss doch wissen, was der Sinn und was das Ziel unseres Lebens ist. Und er muss doch auch wissen, was uns Ruhe und ein erfülltes Leben gibt. Und so lesen wir in unserem Predigttext, Johannes 1, Vers 4, in ihm war Leben. Er, unser Schöpfer, er hat nicht nur die Erde und alles, was wir sehen, alle Tiere, Pflanzen, die ganze Welt geschaffen. Nein, er hat auch uns das Leben gegeben. Er ist die Quelle unseres Lebens. Aus ihm kommen wir. Und wenn wir in 1. Mose Kapitel 2 gehen, da lesen wir, wie wir Menschen geschaffen wurden. Und während wir das aufschlagen, haben wir uns letztes Mal angeschaut, dass Gott die Pflanzen, die Tiere und all das geschaffen hat. Da haben wir gesehen, dass Gott sprach und es wurde. Also Gott sprach und es wurde zum Beispiel Licht. Gott sprach und die Tiere wurden geschaffen. Also durch das Wort Gottes schuf Gott diese Erde, die Tiere auf der Erde und auch die Tiere im Meer. Und in 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, da lesen wir, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens ein. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott schuf die Erde und alles, was drauf ist, indem er sprach. Bei Menschen sehen wir, dass Gott selbst Hand anlegte. Gott nahm Erde oder Staub, bildete eine Form, aber diese Form an sich, sie war ja tot, sie lebte nicht. Und Gott hauchte, also das, was er hatte, hauchte er in den Menschen ein und gab dem Menschen Leben. Das Leben, das wir haben, und zwar alle Menschen, ist von Gott gegeben. Und das war nur möglich, weil Gott Leben hat, weil in ihm Leben ist. Gott kann Leben geben, weil er Leben hat oder Leben ist. Wenn wir also wissen wollen, was der Sinn unseres Lebens ist, dann müssen wir den fragen, der uns geschaffen hat. Dann müssen wir den fragen, der uns das Leben gegeben hat, der alles um uns herum geschaffen hat. Am Heiligabend haben wir von Lukas aus 1. Mose 1, Vers 1 gehört, dass Gott den Menschen und die Tiere und alles geschaffen hat. Und dann hat Gott zu den Menschen gesagt, dass er die Erde füllen soll. Und der Auftrag an den Menschen war, er soll sich die Schöpfung untertan machen. Er soll über die Schöpfung herrschen, also über alle lebenden Tiere und auch die kriechenden Tiere. Und wir haben auch am Heiligabend gehört, und wer diese Predigt nicht gehört hat, dem empfehle ich, die Predigt auf jeden Fall anzuhören. Dort haben wir gehört, dass der Mensch, der lebte, der ja dieses Leben von Gott bekommen hat, dass er nicht in der Lage war, darüber zu herrschen, und zwar über die kriechende Tiere, also über die Schlange, über den Satan. Und wir haben gesehen, dass der lebendige Mensch nicht im Willen Gottes lebte und nicht im Gehorsam lebte und ungehorsam wurde. Und dem Satan auf diese Falle, auf diese List, die der Satan dort gestellt hat, hineingefallen ist und verführt wurde. Und dieser Ungehorsam Gott gegenüber, er führte dazu, dass der ewige und heilige Gott den Menschen aus seiner Gemeinschaft und aus diesem Garten heraustrieb oder hinausschickte. Und das all das, der Sündenfall, hatte Folgen für den Menschen. Und diese Folgen lesen wir in 1. Mose Kapitel 3. Und ich möchte ab Vers 16 lesen. 1. Mose Kapitel 3, ab Vers 16. Dort lesen wir, zu der Frau sprach er, also Gott, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch, also Adam, gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Wenn wir uns anschauen, was die Auswirkungen des Ungehorsams Gott gegenüber hat, dann lesen wir von Mühsal, Schmerz, Schweiß, ja ein verfluchter Erdboden, der anstelle von Nahrung Dornen und Disteln hervorbringt. Und alle, die einen Garten haben, kennen das. Es braucht sehr viel Zeit und Arbeit, um gute Frucht hervorzubringen. Wir kämpfen sozusagen gegen die Natur, gegen das Unkraut. All das hört sich überhaupt nicht nach ein ruhiges und erfülltes und glückliches Leben an. Doch genau das ist die Folge des Ungehorsams Gott gegenüber. Genau das ist die Folge von der Trennung aus der Gemeinschaft Gottes. Wir können hier aus den ersten Kapiteln der Bibel schon lernen, dass der Mensch getrennt von Gott kein glückliches und erfülltes Leben haben wird, weil durch den Sündenfall die Trennung und der Fluch Gottes über den Menschen kam. Der Mensch, er lebt von sich aus getrennt von Gott, ja in einer Gottlosigkeit, in einer Ungerechtigkeit und Bosheit. Und so lesen wir, wenn wir weiter blättern im Kapitel 6, schon ein Fazit der damaligen Menschheit im Vers 5, 1. Mose Kapitel 6, Vers 5, da lesen wir: Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Wir Menschen, wir sind nicht nur hin und wieder mal böse und versagen hin und wieder mal. Nein, das Fazit, das Ergebnis über die Menschheit ist, dass wir böse sind den ganzen Tag. Dass alles Sinnen, das heißt, all, was aus uns herauskommt, aus unserem Denken, aus unserem Herzen, dass das böse ist. Und zwar den ganzen Tag. Mir gefällt diese Formulierung, den ganzen Tag, weil es so sagt, nicht nur hin und wieder mal, sondern den ganzen Tag. Also sobald wir wach sind, Böses. Wir Menschen, wir leben unser Leben seit Adam und Eva nicht im Gehorsam und nicht im Willen Gottes, sondern in der Bosheit unseres Herzens, unter dem Fluch Gottes, ausgeschlossen vom Segen Gottes. Und genau so sieht auch unser Leben aus. Unser Leben ist gekennzeichnet von Mühsal, von Arbeit, von Leid, von Krankheit, Bosheit, Enttäuschungen. Ja, und sogar die Erde, auf der wir leben, ist verflucht. Wir kämpfen sozusagen gegen ja, die Natur, um etwas Gutes herauszuholen. Und dann sehen wir immer wieder auch Naturkatastrophen, die ja über uns hineinbrechen, Überschwemmungen, Erdbeben, Tsunamis, Lawinen, Waldbrände, Vulkanausbrüche und so weiter. Und diese Natur zeigt uns Menschen auf, wie machtlos wir sind, dass wir es gar nicht können. Wir können etwas aufbauen und im nächsten Moment kommt etwas und es ist einfach nur weg. Das Leben von uns Menschen ist geprägt von Vergänglichkeit, von Zerfall, ja, und von der Bosheit. Und am Ende wartet auf uns Menschen alle der Tod. Keiner von uns lebt ewig und keiner von uns kann irgendetwas, was er hier auf dieser Erde erschaffen oder gemacht hat, mitnehmen. Im Gegenteil, meistens zertreten die Nachkommen genau das, was man sich aufgebaut hat. Ganz egal, wie der Mensch sich bemüht, er kann kein gutes Leben und erfülltes Leben leben, sondern uns wird immer wieder unsere Abhängigkeit unsere Verdorbenheit, ja, und unsere Machtlosigkeit aufgezeigt, dass wir aus uns heraus kein erfülltes und erfolgreiches Leben leben können. Wenn wir das jetzt so hören, dann in einigen sträubt sich das. Ich kenne das, dass Menschen das nicht hören wollen. Und viele halten das für Psychologie einer Religion, dass man den Menschen die Verdorbtheit aufzeigt und sagt, ja, wir wollen den Menschen die Verdorbenheit aufzeigen, um dann, ja, irgendwie, damit sie ihren Geldbeutel aufmachen und sonst noch was. Doch nein, das ist die Geschichte der Menschheit. Und wir können durch die Bibel durchgehen, wir können die Bibel durchlesen und wir sehen die Vergänglichkeit und die Verdorbenheit der Menschen. Nach außen hin stellen wir Menschen uns nicht so dar, natürlich nicht. Nach außen hin zeigen wir, dass wir, ja, glücklich sind. Wir zeigen, dass wir einen Sinn im Leben haben. Wir geben uns einen Sinn im Leben, das wollen wir ja nicht wahrhaben. Wir kämpfen dafür, wir arbeiten dafür und wir geben den Schein, als wären wir aufrichtig, als wären wir gerecht, als wären wir gut in unserem Herzen. Doch wir Menschen sind es nicht. Wir sind es nicht und das Einzige, was wir hervorbringen, ist immer der eigene Kreislauf, nämlich die Vergänglichkeit führt uns dazu, dass wir immer mehr arbeiten, immer mehr uns bemühen und immer mehr danach sehnen wollen, ein erfülltes Leben zu leben. Am Ende bringt alles nur den Tod oder die Zerstörung, ja, die Verdammnis Gottes. Wenn wir in 1. Mose Kapitel 6 weiterlesen, und ich möchte den Vers 5 nochmal lesen, dann lesen wir 1. Mose Kapitel 6 ab Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Das gottlose und verdorbene Leben von uns Menschen, es bringt die Verdammnis. Es bringt am Ende das Gericht Gottes hervor. Das ist das, was uns, ja, das Wort Gottes, aber auch die Geschichte der Menschen aufzeigt. Dass am Ende das Gericht Gottes dasteht. Und zwar aufgrund unseres bösen Herzens. Wir wissen, ich denke, viele wissen, in welchem Kapitel wir sind. Und meistens fangen wir dieses Kapitel erst, ja, ab dem Vers 8 an zu lesen oder Vers 9 sogar. Und hier ist etwas, wo uns plötzlich eine Ausnahme beschrieben wird. Und wir lesen im Vers 8 und 9, Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Noah fand Gunst, Luther und Schlachter übersetzen mit Gnade, in den Augen des Herrn. Und wenn wir Vers 9 lesen, dann lesen wir, dies ist die Generationsfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Wenn wir uns die Geschichte, das, was vorher, wie die Welt und alles beschrieben wird, anschauen, dann passt das überhaupt nicht in die Weltgeschichte hinein. Da ist plötzlich ein Mann, der wird als gerecht und sogar untadelig beschrieben. Und dann wird gesagt, er lebte mit Gott. Unter all der Bosheit und Ungerechtigkeit war plötzlich ein Mensch, der untadelig ist. Wie ist das möglich? Und wir haben im Vers 8 gelesen, Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Und im Vers 9, Noah lebte mit Gott. Wenn wir weiterlesen im Vers 11 oder ab Vers 11, dann lesen wir, die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz, mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichten. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht mit Noah, der Arche und der Sintflut. dass Gott die Verdorbenheit der Menschen, und in diesen paar Versen kommt ganz oft verdorben, verdorben, verdorben vor, und das Ende oder das Ziel davon ist, dass Gott den Menschen verdirbt, nämlich, dass Gott den Menschen richtet. Und in diesem Fall sehen wir es oder haben gesehen, dass Gott die Menschheit, die verdorben ist, durch die Sintflut richtete. Und doch wird uns hier mit Noah plötzlich einer aufgezeigt, der gerettet wird. Uns wird aufgezeigt, dass Gott den Gerechten nicht mit den Ungerechten hinwegrafft. Uns wird aufgezeigt, dass Gott einen Raum schafft, einen Ort schafft, in dem der Gerechte gerettet wird. Wie ist diese Ausnahme überhaupt möglich? Wie kommt es dazu, dass es einen Menschen gibt, der unter all den ungerechten und bösen Menschen plötzlich als gerechter Mensch bezeichnet wird? Nun, wenn wir zurück zu unserem Predigttext ins Johannesevangelium gehen, dann haben wir gesehen, dass Jesus das Wort ist, dass er alles geschaffen hat, dass er auch uns Menschen das Leben gegeben hat. Und dann lesen wir im Vers 4, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Was uns die Schrift hier deutlich machen will, ist, dass Jesus nicht nur der Schöpfer ist, der alles geschaffen hat, sondern dass er auch die Quelle des Lebens und das Ziel und der Inhalt des wahren Lebens ist. Er, Jesus, er ist das Licht. Er zeigt, wie man richtig lebt. Er zeigt, wie man ein erfülltes und ein glückliches Leben haben kann. Und das wird hier als Licht beschrieben. Wozu brauchen Menschen überhaupt dieses Licht? Wozu brauchen Menschen Jesus? Wenn wir Menschen auf uns schauen, dann sehen wir, dass wir leben. Und zwar haben wir ein Leben, weil Adam und Eva ein Leben bekommen haben. Und wir haben gelesen, wir sind Lebende, also Nachkommen von der Eva. Durch den Sündenfall sind wir aber auch Kinder des Ungehorsams, genauso wie Adam und Eva. Und die Bibel beschreibt diesen Zustand, obwohl wir Leben haben und unser Leben gestalten, beschreibt die Bibel diesen Zustand als versklavten und verkauften Zustand. Der Mensch, er kann von sich heraus, ja, die Bibel beschreibt sogar, der Mensch, er will von sich heraus überhaupt nicht im Willen Gottes leben. Sein ganzes Denken, sein Herz, alles, was er tut, ist ausgerichtet auf das Böse, und zwar den ganzen Tag. In Johannes Kapitel 8, da ist Jesus in Diskussion mit den Juden, und ich möchte den Vers 34 uns vorlesen. Johannes 8, Vers 34, da sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Die Bibel gebraucht oft Begriffe wie Licht, wir haben das Leben gesehen, und hier kommt der Begriff Sklave, um uns Menschen Dinge aufzuzeigen, die wir kennen. Wir wissen, was ein Sklave ist. Ein Sklave, er lebt in einem Haus, aber er gehört nicht zu dem Haus, sondern er ist als Diener, als Sklave, als Arbeiter dort. Und der Sklave ist nicht frei, er kann nicht machen, was er will, sondern ein Sklave ist ja versklavt. Er muss das tun, was sein Herr ihm gebietet. In Römer Kapitel 7 beschreibt Paulus es auch nochmal, Römer Kapitel 7, Vers 14. Römer Kapitel 7, Vers 14, da lesen wir: Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Hier zeigt uns das Wort Gottes diese Versklavtheit auf. Wir Menschen, manchmal erkennen wir sogar etwas Gutes, wir wissen, was gut ist. Und deswegen fassen wir uns jedes Jahr neue Vorsätze. Warum? Ja, wir nehmen es uns vor und am Ende vom Jahr stellen wir fest, haben wir nicht geschafft. Oder wir brauchen neue Ziele. Und das ist genau der vergängliche, der verdorbene Zustand von uns Menschen, dass selbst wenn wir es erkennen, was gut ist, Wir können es nicht. Und die Bibel zeigt uns auf, dass wir auch das Geistliche, das, was von Gott gekommen ist, zum Beispiel das Gesetz, die Gebote Gottes, dass wir sie nicht erfüllen können. Warum? Weil wir fleischlich sind. Und fleischlich bezeichnet einen schwachen, ja, obwohl wir ja leben und lebendig sind, aber trotzdem ein unfähiges Leben, das geistliche Leben zu leben. Die Frage, und deshalb sitzen wir heute hier und beschäftigen uns und beschäftigen uns mit dem Wort Gottes, ist: Wie können wir ein Leben leben, das nicht im Gericht und in der Verdammnis endet? Wie können wir ein Leben leben, dass wir so wie Noah in einer Arche sind und gerettet werden, trotz all dieser Verdorbenheit und der Bosheit? Und die Frage hier ist: Wie kommen wir aus diesem versklavten Zustand heraus? Und die Antwort ist, ja, so wie ein Sklave auch aus seiner Sklaverei rauskommt. Er muss freigekauft, freigesprochen werden. Wenn wir zurück zu Johannes Kapitel 8 gehen, wir haben den Vers 34 uns angeschaut. Und ich lese ihn nochmal vor, Johannes 8, Vers 34. Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Damit ist die Aussage: Der Sklave, er gehört nicht zum Haus Gottes. Der Sohn, er gehört zum Haus Gottes. Und dann sagt Jesus im Vers 36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wenn uns der Sohn frei machen wird, frei aus diesem versklavten und verdorbenen und von diesem verdorbenen Zustand, dann werden wir wirklich frei sein. In Johannes 8, Vers 12, bei mir ist es eine Seite zurück, und so kommen wir wieder zu unserem Predigttext. Da sagt Jesus: Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer Jesus nachfolgt, wer sich an Jesus hängt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und hier kommt ein weiterer Begriff, nämlich die Finsternis, den die Bibel gebraucht, um uns in der geistlichen Welt etwas aufzuzeigen. Nämlich ein Begriff, der diese Boshaftigkeit, diese Gottlosigkeit, ja, und auch diesen versklavten Zustand beschreibt, nämlich die Finsternis. Und Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. In unserem Predigttext im Vers 5 lesen wir: Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wir wollen uns zuerst einmal anschauen, was bedeutet es, dass das Licht in der Finsternis scheint. Und wir Menschen, wir wissen, was Finsternis ist. Wir gebrauchen meistens nicht das Wort Finsternis, sondern eher Dunkelheit. Und wir kennen es, wenn wir in einen Raum kommen, in dem es dunkel ist, dann ist es dunkel, weil kein Licht reinkommt. Also Dunkelheit wird nicht irgendwie erzeugt, sondern Dunkelheit ist die Folge der Abwesenheit von Licht. Also ohne Licht ist es dunkel, das ist für uns klar und verständlich. Stellen wir uns jetzt einmal vor, wir kommen in eine Lagerhalle hinein. Eine Lagerhalle, die keine Fenster hat, eine Lagerhalle, in der zwar Lichter da sind, aber die Lichter sind aus. Hinter uns wird die Tür zugemacht, und das heißt, wir sollen jetzt in dieser Lagerhalle mal leben. Also es ist, wie wir Menschen sagen, stockdunkel in dieser Halle. Und man muss auch dazu sagen, weil es eine Lagerhalle ist, sind dort ja natürlich auch Gegenstände. Dort sind Regale, dort sind Paletten, dort steht irgendwas rum. So, was passiert, wenn wir Menschen anfangen, in dieser Halle einfach herumzulaufen? Nun, für uns ist es klar, früher oder später, vielleicht auch ganz schnell, stoßen wir uns an. Vielleicht unser Schienbein, vielleicht unser Kopf, vielleicht unsere Hände, wie auch immer. Aber früher oder später stoßen wir an. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn wir in der Dunkelheit herumlaufen, wo Gegenstände sind, stoßen wir uns an. Was brauchen wir, um uns in dieser Halle verletzungsfrei bewegen zu können? Ja, ganz einfach, wir brauchen das Licht. Wenn wir das Licht einschalten, dann sehen wir diese Gegenstände. Und genau so, oder dieses Prinzip beschreibt die Bibel unseren geistlichen Zustand. Wir brauchen das Licht in unserem Leben, damit wir in der Finsternis die Dinge sehen, die vorhanden sind, aber die nicht gut sind. In Johannes Kapitel 11 beschreibt Jesus dieses Prinzip, mit dem sich anstoßen. Johannes 11 ab Vers 9. Johannes 11 ab Vers 9, da sagt Jesus: Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Wir brauchen, so wie Jesus es sagt, Licht in uns, um verletzungsfrei oder beziehungsweise um nicht anzustoßen. Nun, in Johannes 8 haben wir gesehen, wer oder was dieses Licht ist. Das Licht ist Jesus. Er ist derjenige, der in unser Leben, in dieses geistliche Leben, in der Finsternis, Licht hineinbringen kann. Er ist derjenige, der die Gegenstände in dieser Lagerhalle sichtbar machen kann, damit wir sie sehen und uns nicht daran stoßen. Wenn wir jetzt nochmal fragen, was ist Finsternis? Dann haben wir vorher gesagt, Finsternis ist ja die Abwesenheit von Licht. Also ist Finsternis im geistlichen Sinne die Abwesenheit von Jesus. Überall dort oder da, wo Jesus nicht anwesend ist, da, wo das Licht nicht scheint, das ist Finsternis. Geistlich gesehene Finsternis ist Abwesenheit vom Licht, also Gottlosigkeit. In Römer Kapitel 1, ab Vers 18, wird uns diese Gottlosigkeit der Menschen aufgezeigt. Ich möchte vorlesen, Römer 1, Vers 18 bis 21. Da lesen wir: Denn es wird offenbart Gottes Zorn, also das ist Gottes Gericht, vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil sie das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihre Überlegungen und auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Hier sehen wir auch diese Begrifflichkeiten, Gottlosigkeit, verfinstert, Dunkelheit. Das Denken, das Herz von uns Menschen ist ohne das Licht verfinstert. Wir leben ein Leben in der Finsternis. Immer wenn die Bibel von Licht und Finsternis beschreibt, dann wird dort beschrieben, dass unser Leben, unser Wandel, also wie wir leben, dass das Auswirkungen hat. Und zwar offenbart es unser Herzenszustand. Leben wir ein Leben mit Gott oder leben wir ein Leben ohne Gott? Leben wir ein Leben im Licht, so wie wir es im ersten Johannesbrief gelesen haben, oder leben wir ein Leben in der Finsternis? Und das wird deutlich durch unseren Wandel. Wie leben wir? Worum geht es uns in unserem Leben? Leben wir mit Gott, im Licht oder in der Dunkelheit? Wenn wir jetzt noch einmal an unsere Lagerhalle denken. Wir sind in der Lagerhalle und plötzlich schalten wir das Licht ein. So, dann wird plötzlich auf einen Schlag alles sichtbar. All die Regale, die Paletten, alles, was dort in der Lagerhalle rumsteht, es kommt mit dem Licht nicht erst hinein, sondern es ist schon da. Aber mit dem Licht wird es auf einmal sichtbar. Mit dem Licht werden plötzlich die Gänge sichtbar, die zwischen all den Regalen und Paletten vorhanden sind. Und mit dem Licht sind wir auf einmal in der Lage, völlig verletzungsfrei uns in der Halle zu bewegen. Wir können ein Leben führen, ohne irgendwo anzustoßen. Wenn Licht auf Dunkelheit trifft, vertreibt das Licht die Dunkelheit. Und wir reden hier von dem Licht, das eine Leuchtkraft hat, wie wir sie nicht kennen. Und zwar im geistlichen Sinne. Wir Menschen, wenn wir in einen dunklen Raum kommen und eine ganz kleine Lampe haben und die anmachen, dann vertreibt dieses Licht, egal wie schwach es ist, in dem Umfeld, wie es leuchtet, die Dunkelheit. Und je größer das Licht, umso heller oder umso weniger Dunkelheit oder Finsternis ist in diesem Raum. Und das ist das Prinzip, das geistliche Prinzip, das uns die Bibel klar machen möchte. Es gibt ein Licht. Es gibt ein Licht, das in unsere geistliche Finsternis hineinleuchtet, das uns die Dinge, die da sind, sichtbar macht. Vielleicht die Dinge, an denen wir uns schon längst gestoßen haben. Die Dinge, wo wir uns ständig anstoßen, wo wir ständig stolpern und hinfallen. Das Licht macht es uns sichtbar. In unserem Predigttext im Vers 5 heißt es dann, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Dieses Nicht-Erfassen, dafür gibt es zwei mögliche Auslegungen. Erfassen bedeutet, die Finsternis hat das Licht nicht überwältigt. Das ist uns allen klar, Licht vertreibt immer die Finsternis. Aber die Auslegung oder die Bedeutung, die auch im Kontext des Johannesevangeliums so deutlich wird, das zeigt Jesus in Johannes Kapitel 3 auf. Johannes Kapitel 3, ab Vers 16, möchte ich lesen. Johannes Kapitel 3, ab Vers 16, ein sehr bekannter Vers, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Hier sehen wir diese Tragödie der Menschheitsgeschichte, die uns auch im Johannesevangelium beschrieben wird, nämlich dass Gott, der Schöpfer, der alles geschaffen hat, er, der das Leben ist, er, der den Menschen einen Weg aufzeigen kann aus seiner Verdorbenheit, auf seinen sicheren Weg der Verdammnis, er kommt in diese Welt, er wird Mensch, er erniedrigt sich, wird sogar Mensch, zeigt den Menschen den Weg, zeigt den Menschen ihren Zustand auf, und die Menschen, sie wollen es nicht. Und der Grund dafür ist, die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Damit in der Lagerhalle nicht bekannt wird, was dort alles rumsteht und woran sich der Mensch immer wieder stößt, lässt man das Licht einfach aus und lebt lieber in der Finsternis anstatt im Licht. Das ist die Tragödie, aber auch, das offenbart diese Verdorbenheit unseres Herzens und die Unfähigkeit von uns Menschen. Und deshalb redet die Bibel von einem neuen Bund und im Zusammenhang mit dem neuen Bund von einem neuen Herzen, das der Mensch braucht. Ein Herz, das nicht mehr versklavt und verdorben ist, sondern ein Herz, das lebendig ist, ein Herz, das auf Gott ausgerichtet ist. Und die Frage ist, wie bekommen wir solch ein Herz? Wie kommen wir aus diesem versklavten Zustand heraus? Die Antwort ist einfach. Ich denke, wir wissen es jetzt, allein durch Jesus. Er ist das Leben. Er ist das Wort, das uns in die Wahrheit führt. Er ist das Licht, das uns in die Wahrheit bringt. Er ist derjenige, der uns den Weg leuchtet, auf den wir sicher gehen. Und ich hoffe, wir verstehen, dass das alles Begriffe sind, die diese geistliche Welt vor Augen malen und uns zeigen sollen, es geht hier nicht um ein Licht, das leuchtet im Sinne wie eine Lampe, so wie wir es kennen, sondern es ist etwas, das in unserem Leben aufleuchtet und etwas sichtbar macht, was vorhanden ist, aber was wir ohne dieses Licht nicht sehen. In Johannes 14, Vers 6, braucht es nicht aufschlagen, ich denke, ihr kennt den Vers, sagt Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der einzige Weg, aus diesem versklavten Zustand herauszukommen und in diesem Licht zu leben, der einzige Weg ist Jesus selbst. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, da können wir uns drauf verlassen, und er ist das Leben. Jesus, das Licht, leuchtet in der Finsternis. In Psalm 119, Vers 5, und ich meine, ich habe es vorher in einem Gebet gehört, lesen wir: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ein Psalm, der schon sehr alt ist. Wir kennen diese Formulierung, es ist die Luther-Übersetzung. Genau, in Elberfelder übersetzt es ein bisschen anders. Aber es geht darum, dass Gottes Wort, und wer ist dieses Wort? Es ist Jesus. Er ist derjenige, der uns leuchtet, der uns den Weg zeigt. In Johannes 12, Vers 46, und ich möchte euch einfach aufzeigen, dass die Bibel davon spricht, dass Jesus derjenige ist, der Einzige ist, der uns den Weg zeigt. Johannes 12, Vers 46 sagt Jesus: Ich bin das Licht, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wir können aus dieser Finsternis heraus, und der einzige Weg ist Jesus. Er alleine ist das Licht. Die Frage ist: Was ist das Ziel oder der Sinn deines Lebens? Ist es Jesus? Hast du in deinem Leben erkannt, dass alles Streben nach Erfüllung und nach Glück aus uns heraus, aus unserem Herzen heraus, nicht zum wahren Glück und zur wahren Erfüllung führt, sondern dass wir das Licht brauchen. Wir brauchen ihn, der uns den Weg zum wahren Leben, zur wahren Erfüllung zeigt. Und wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu einem erfüllten und glücklichen Leben? Vor allem die Bibel spricht von einem ruhigen Leben, ein Leben, das in Jesus ruht. Wir haben vorher die Verse gesehen: allein durch den Glauben an Jesus. Wir kommen nicht durch Religiosität, nicht durch Werke, nicht durch Frömmigkeit, auch nicht durch Vorsätze, die wir uns vornehmen, kommen wir nicht zu einem erfüllten und glücklichen Leben, sondern allein durch Jesus. Er ist das Leben, er ist das Wort, er ist das Licht, das uns dahin führt. Was also ist dein Ziel für dieses Jahr? Welche Ziele nimmst du dir vor? Vielleicht werden einige Ziele damit ja anders. Wir legen einen anderen Fokus drauf, weil wir wissen, dass wir in diesem Leben hier dieses Glück und diese Erfüllung, nach der wir uns sehnen, nur in Jesus erleben werden. In Matthäus Kapitel 10, und das möchte ich uns nicht vorenthalten, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, wenn wir mit Jesus leben, wird alles schön, wir werden keine Probleme mehr haben, kein Leid mehr im Leben erfahren, alles wird super toll. Nein, davon redet die Bibel nicht. In Matthäus Kapitel 10, da erklärt Jesus seinen Jüngern, was die Folge davon ist, wenn man Jesus nachfolgt. Und weil es dort auch ums Leben geht, es geht darum, Leben gewinnen oder Leben verlieren, möchte ich es vorlesen. Matthäus Kapitel 10, ab Vers 34. Da lesen wir, da sagt Jesus: Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, also wer nicht bereit ist zu sterben, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wer versucht, sein Leben eine Erfüllung und Glück zu geben, sagt uns die Bibel, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, sagt Jesus, wird es finden. Das Fazit ist, wenn wir Menschen aus uns heraus versuchen, ein glückliches und erfülltes Leben zu leben, ohne Gott, dann sagt die Bibel, werden wir unser Leben verlieren. Und wir können in unser Leben oder in das Leben von anderen Menschen hineinschauen, vielleicht auch Menschen, die vorgeben, sehr glücklich zu sein. Was treibt die Menschen an und wie erreichen sie ihr Glück? Und wir werden sehen, diese Menschen sind nicht glücklich. Wenn sie aus sich heraus, von sich heraus, sich ein Leben aufbauen wollen, das glücklich und erfüllt ist, werden sie ihr Leben verlieren. Das ist das Zeugnis, das ist das, was Jesus selbst sagt. Und dann sagt Jesus aber, wer sein Leben verliert um seinetwillen, das heißt, wer voll und ganz auf Jesus setzt, der wird das wahre Leben finden. Wir werden uns im Zuge des Johannesevangeliums noch einige Male mit dem ewigen Leben oder mit dem Leben auseinandersetzen. Das ist ein Begriff, der sehr häufig vorkommt. Es ist ein Leben, das nicht unserem Leben entspricht und auch nicht vergleichbar ist mit unserem Leben, weil unser Leben, ja, wie der König Salomo es bezeichnet, unser Leben unter der Sonne, ein Leben ist, das ein Leben nach Haschen nach Wind ist. Und der einzige Sinn und die einzige Erfüllung im Leben ist, Jesus zu haben, ihn in unserem Herzen breit zu machen, aufzumachen. Und unser Predigtverse oder das Johannesevangelium zeigt uns auf, wie das geschieht, indem wir ihn in uns leuchten lassen. Er allein muss in uns hinein, dass wir all diese Gegenstände sehen, dass wir diese Verdorbenheit sehen und er wird auch unser Ziel und unsere Ausrichtung im Leben ändern. Ich möchte mit den zwei Versen nochmal vorlesen aus dem Johannesevangelium und damit die Predigt abschließen. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Amen.